eine absolute Enttäuschung. Es war eine Leere in mir. Und auch einmal drüber schlafen war ich einfach wütend, dass man sowas angeboten kriegt. Weil Woche für Woche hörst du immer, ja, wir haben das erkannt und wir wissen und wir müssen. Aber es sind immer nur Worthülsen. Und auf dem Platz ist es dann immer wieder das Gefühl, ja, mein Gott, sind die überhaupt noch richtig bei der Sache? Wissen die da, was da los ist? Wissen die, welches Trikot sie tragen? Und das macht mich einfach gerade zur Zeit so ein bisschen wütend, dass man einfach nicht das Gefühl hat, die lassen da wirklich alles auf dem Platz.
ARD. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George. Ich weiß nicht, ob ich mich freue, dass Guido bei mir ist. Der ist halt irgendwie ein bisschen,
hast Angst vor mir,
bisschen aggressiv, aber ich sag mal hallo Guido.
Grüß dich.
Schön, dass du da bist. Ja. Lass uns positiv starten. Wir haben mit ganz vielen Themen 1-4 gegen Kaiserslautern verloren. Situation im Abstiegskampf, der es immer noch ist, da wollen wir drüber sprechen. Ganz viele Fanmeinungen in der Fangruppe, in der Facebook-Gruppe bekommen von euch. Die werden wir nicht alle, aber ganz, ganz viele besprechen. Wir wollen auch nach vorne schauen, aber es ist eine ganz besondere Woche, Guido. Die Woche des 8. Mai.
Oh.
Ja, da gibt es viele, viele Highlights, auch beim MDR. Nämlich am Mittwoch erstmal die letzte finale Folge unserer Spezial-Podcast-Reihe. Worum geht's da, Guido? Sag's ruhig nochmal.
Ja, um den Tag des Finals in Rotterdam. Wir haben diesmal Helmut Gaube und seine Frau zum Gespräch dabei gehabt. Es werden auch Axel Töll, Martin Hoffmann und Jürgen Sparwasser etc. zu Wort kommen. Es gibt natürlich ein paar historische Töne noch mit dazu. Das wird wieder eine richtig bunte, runde Sache. Und ja, perfekt am Tag des Jubiläums, an dem Tag, an dem sich die Helden ins Goldene Buch der Stadt eintragen dürfen. Und ich denke, da sollte man sich auch mal die Zeit nehmen, einfach diesen Podcast dann am Mittwoch noch anzuhören. Einfach ausgegebenem Anlass.
Guido ist FCM-Fan seit 1977. Ich bin ein Jungspund. Deshalb die Frage, warum ist die, hat die Frau von Helmut Gaube da eine besondere Rolle gespielt oder warum ist sie dabei?
Nein, wir haben ja versucht, so verschiedene Blickwinkel und Aspekte. Und dann ist es ja, die Jungs haben ja immer betont, wir waren eine große Familie damals und da gehörten die Frauen einfach auch immer mit dazu. Und natürlich ist es ja dann so, wenn man x-mal alles erzählt hat, vielleicht als Fußballer, dann gibt's die Frau, die hat nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze. Erinnert sich vielleicht auch an Sachen, die dann der eine oder andere schon vergessen hat. Und insofern haben wir gedacht, das wäre doch einfach noch ein bunter Farbtupfer, denn ja, hinter jedem starken Mann steht eben auch eine starke Frau. Ne?
Schönes Schlusswort. Vielen Gut. Dank fürs Zuhören. Beenden wir die Folge an der Stelle, würde ich sagen. Schöner wird's nicht, aber naja, wir müssen über die Realität sprechen. Aber erstmal noch der Hinweis, 8. Mai auch Fernsehen gucken unbedingt, MDR Fernsehen. Der Coup im De Kolb, 22.10 Uhr. Schöne Doku über den FCM-Erfolg. So. Jetzt stupse ich dich einfach mal an, Q.
Wir bleiben mal positiv. Ich sag mal, das war schon eine souveräne Art und Weise, wie der erste FC Magdeburg da den Vorsprung auf Hansa Rostock und SVW in Wiesbaden gehalten hat. Also man hat sich da keine Blöße gegeben. Insofern können wir jetzt relativ entspannt auf die letzten beiden Partien schauen. Vielleicht braucht der FCM nicht mal mehr einen Punkt und wird trotzdem die Klasse halten. Und wir sind alle sehr zuversichtlich.
So, Ironie aus. 1-4 gegen Kaiserslautern verloren. Ich habe dir gestern schon geschrieben und du warst gestern schon ein bisschen, immer noch, was heißt ein bisschen, immer noch angestachelt, würde ich sagen.
Ja, naja, ich habe Samstagabend da gesessen und habe eigentlich gedacht, nach 20 Minuten, mach den Fernseher aus, du willst es eigentlich nicht mehr sehen. Das wird nichts mehr, das ist blutarm, das ist keine Verteidigung. Die Jungs, die haben es nicht begriffen, worum es geht. Aber ich musste noch sitzen bleiben, ich hatte dann am Sonntag den Dienst, ich musste was über das Spiel machen. Wir wollen natürlich auch heute drüber reden, also musste ich dann auch noch die restlichen gut 70 Minuten ertragen und es war schlimm, es ist zum Glück dann nicht ganz so schlimm geworden, wie ich dann schon zwischenzeitlich vermutete. Ich dachte, das könnte auch schon wieder in Karlsruher Verhältnisse ausarten, aber es war dann, wenn man den Strich drunter macht, eine absolute Enttäuschung, es war eine Leere in mir und auch einmal drüber schlafen war ich einfach wütend, dass man sowas angeboten kriegt. Weil Woche für Woche hörst du immer, ja, wir haben das erkannt und wir wissen und wir müssen. Aber es sind immer nur Worthülsen und auf dem Platz ist es dann immer wieder das Gefühl, ja, mein Gott, sind die überhaupt noch richtig bei der Sache? Wissen die da, was da los ist? Wissen die, welches Trikot sie tragen? Und das macht mich einfach gerade zur Zeit so ein bisschen wütend, dass man einfach nicht das Gefühl hat, die lassen da wirklich alles auf dem Platz. Wenn du dann siehst, na, die hast du einen großen Trainerstab, da wird alles analysiert, da fliegt die Drohne drüber, um da irgendwas zu machen. Und dann kommt so ein Trainer-Rentner da in Kaiserslautern, der sagt, ich brauche ein paar große, starke Jungs, die gewollt sind, den Kampf um den Klassenerhalt anzunehmen. Die rennen und kämpfen und machen und tun, geht da raus, da steht das Tor und dann gewinnen die 4-1. Und das ist einfach sowas, wo du sagst, das darf einfach nicht sein. Es darf nicht sein. Du musst wenigstens, wenn du einen so einen Dämpfer hast, ne, gab ja dann diesen berühmten Spruch hier nach dem 0-7. Ja, besser lieber einmal 0-7 als 7-1-0. Ja, aber mein Gott, es war doch wieder so. Es ist überhaupt keine Verteidigung da gewesen bei allen 4 Toren. Da stehen sie nur daneben, ja, nur dabei, nicht mittendrin, um das mal umzudrehen. Und das ist einfach so, so darfst du einfach keinen Fußball spielen. Dass man das auch beim Trainerteam und auf dem Platz bei den Spielern gesehen hat. Ja, wir können ja mal die Aussagen hören von Trainer Christian Tietz und von Mannschaftskapitän Amara Kondé.
Es reicht nicht, dass wir rausgehen, denken wir können Fußball spielen, wir können Ball laufen, wir können Gegner bespielen, wir können auch die Tiefe sehen, sondern es gehört das andere Element, das konsequente Verteidigen in der Endzone mit dazu.
Es können Fehler auf dem Platz passieren, wir können auch mal Gegentore kassieren, aber es muss halt einfach sein, dass wir Reaktion zeigen auf dem Platz. Nicht immer erst beim nächsten Spiel, sondern auf dem Platz, wo es passiert, uns dagegen zu stemmen. Und das haben wir heute einfach nicht gemacht. Das war kein Abstiegskampf, das war kein sich gegen aufbäumen wirklich. Und deswegen war es halt einfach heute viel zu wenig.
Ja, und wenn du das eben siehst, Kaiserslautern, ne, also körperlich, läuferisch, kämpferisch, die waren gedankenschneller, die waren sogar technisch am Ende besser in vielen Aktionen als der FCM. Genau so musst du eben diesen Abstiegskampf annehmen und genau so musst du auftreten. Dass das niemand beim FCM begriffen hat oder vielleicht begriffen hat und nicht umsetzen kann, ist dann beides sehr enttäuschend.
Ich versuche trotzdem schon mal ein bisschen Positivität reinzubringen. Brian Teixeira, fand ich, hat gekämpft zumindest. Also wahrscheinlich auch er für sich selber und seine eigene Zukunft, aber das ist ja vollkommen egal an der Stelle. Ich fand den ein gutes Element.
Ja, ne, hatten wir ja letzte Woche schon gesagt, ne? Also dass der jetzt was versucht, der scheint ja wirklich vorher dann doch irgendwie Wehwehchen gehabt zu haben oder er brauchte eben ein paar Spiele Anlauf. Ja, war ein positives Element und ich habe tatsächlich, ja, ich habe meinen Zettel mitgebracht. Ich habe am Samstag das Spiel geguckt, wollte mir so ein paar Notizen machen, wie gesagt, für den Beitrag am Sonntag. Und es ging ja wirklich gut los. Okay, nach 40 Sekunden erstmal ein kläglicher Fehlpass da wieder hinten raus schon. Aber direkt danach ein super Konter, schnell gespielt. Ich glaube, das war der beste Konter, den ich bisher in dieser Saison beim FCM gesehen habe. Der Winkel für Schuler ist dann ein bisschen spitz. Aber wenigstens, er kommt zum Abschluss, er versucht es. Ne? Also das war toll. Und dann habe ich mir wirklich danach notiert, immer wieder versucht, auf Schuler zu spielen. Geht schnell nach vorn, da waren Bälle in die Tiefe. Das ging genau, ja, 10, 12 Minuten ganz gut nach vorn. Und dann ist wirklich mit dem ersten echten, naja, es war ja nicht mal ein Angriff, oder mit der ersten Offensivaktion von Kaiserslautern, ist dann sofort gleich wieder der Wurm drin. Ne? Also das ist ja schon fast Slapstick, wenn du das siehst. Da kommt ein plumper Einwurf, dann wird er mit dem Kopf verlängert, dann werden zwei Luftlöcher gehauen und am Ende steht einer da und sagt Dankeschön. Ja, beim 2-0 da auch nebenher laufen Bockhorn, kann ihn doch halten, nimm das taktische Foul, wenn du nicht schnell genug bist. Ja, aber dann wird das weiter, dann gibt's Gleitschutz da nochmal von Müller auch nochmal. Es kommt einfach niemand in die Zweikämpfe. Und das darf doch einfach nicht passieren, ja. Also ich verstehe es nicht, innerhalb von 5 Minuten und damit war für mich eigentlich schon der Drops gelutscht, weil du einfach gesehen hast, so von der Körpersprache und dieses plumpe Überrumpeln und da passiert nichts. Das war echt bitter, ja. Also Kaiserslautern ist ja nun wirklich keine Übermannschaft, das hat ja auch Gründe, warum die da unten stehen, ja. Und das ist eine Truppe, die hat, ich weiß gar nicht, in dieser Saison, glaube ich, bloß einmal zu null gespielt. Also musst du ja wirklich auch dein Heil in der Offensive suchen, aber du musst auch hinten einfach konsequent die Dinger dann irgendwie abräumen oder du nimmst das Foul, ne? Also auch beim 3-0 eigentlich geklärt, ne? Heber hat den Ball und rennt und verdaddelt das Ding und dann fliegt dir sowas um die Ohren, weil wieder keiner in die Zweikämpfe kommt. Ja, und was willst du machen, wenn du 0-3 hinten liegst? Also Katastrophe.
Punkt. Da habe ich dich einmal angestachelt und jetzt ja. Geht's schon los. Aber lass uns auch mal die Fanmeinungen zu Worte kommen. Da gab es sehr, sehr viele nach diesem Spiel. Auch natürlich so mit Blick auf das große Ganze. Der Enrico schreibt, der erste Pass, den hast du auch schon angesprochen, von Dominik Reimann ist an Arroganz nicht zu überbieten und zeigt, er hat nicht verstanden, worum es geht. Aber wie sagte er doch bis vor ein paar Wochen, das Wort Abstiegskampf kommt in der Kabine nicht vor. Der Fehler von Daniel Heber, er lässt sich vor lauter Arroganz den Ball ablaufen, statt diesen zu spielen. In den letzten Wochen kommt das in jedem Spiel vor. Wann lernt er aus diesen Fehlern? Andy Hoti, ein junger Kämpfer, sitzt auf der Bank. Aber der Trainer lebt es ja vor. Wir werden auch gegen Fürth dieselbe Aufstellung sehen. Er hat ja scheinbar keine Alternativen und die Jungs haben gut trainiert und wissen, worum es geht. Bla, bla, bla. Und er schreibt noch weiter, dieser Hochmut kotzt mich an und ohne die Dummheit der anderen hätte uns dieser auch zu Fall gebracht. Und diese Rückrunde muss analysiert werden und dann sind Konsequenzen unvermeidlich. Es ging noch weiter, ich habe jetzt ein paar Ausschnitte rausgesucht. Ganz, ganz viele, wie gesagt, ganz lange Zuschriften, das bewegt die Leute gerade sehr.
Ja, ja, verständlich. Ne? Also ich habe auch nochmal geguckt, seit dem 3-0 gegen Schalke waren es jetzt 9 Partien mit 6-18 Toren. Dabei kein einziger wirklich herausgespielter Treffer, so nach einer Kombination über mehrere Stationen. Ne? Ich hab auch mal geguckt, weil scheint ja auch so ein bisschen, als wäre das Toreschießen abhanden gekommen. In der Hinrunde hatte der FCM 7 Partien, in denen er mindestens 2 Treffer erzielt hat. Ja, in der Rückrunde ist es jetzt auch 4-mal gelungen, aber der Ertrag ist auch einfach viel, viel geringer. Also man hat gleich mehrere Baustellen. Und dann sollte man sich vielleicht auch dessen mal bewusst sein, ne? Mal als positive Sache, wie einfach Fußball mitunter auch sein kann, hat man ja selbst bei dem Anschlusstreffer zum 1-3 dann auch gesehen. Flanke, Kopfball, Tor, ne? Alte Schule, HSV, Manni Kals auf Horst Rubesch für die Älteren. Also so einfach kann ja Fußball auch mal sein. Aber du musst auch die Dinger da irgendwo hinbringen, wo du Schaden anrichten kannst. Ne? Was auch leider viel zu selten passiert in letzter Zeit. Und ja, also ich glaube wirklich, da ist so richtig der Wurm drin. Eine plausible Erklärung habe ich auch nicht. Keine Ahnung, vielleicht hat da jemand auch schon seine Zukunftspläne mehr im Hinterkopf als das, was jetzt noch auf dem Platz passiert. Aber ich muss doch dann einfach auch mal irgendwie konsequenter als Trainer dann irgendwas einfordern oder einfach mal sagen, nee, reicht jetzt nicht, du guckst dir das jetzt mal von draußen an und dann gebe ich irgendwem anders mal eine Chance.
Aber vielleicht nochmal zu zwei Sachen zu kommen, die der Enrico der Mannschaft, sage ich jetzt einfach mal pauschal, vorwirft, Arroganz und Hochmut. Siehst du das auch?
Naja, das ist nicht Arroganz und Hochmut, das ist einfach der Stil, den man spielen soll, hinten raus und immer mit dem gepflegten Pass zum Nebenmann, der dann aber auch leider immer nicht funktioniert, weil ich sag's ja immer wieder, je öfter du eben solche Risikopässe hinten rausspielst, desto größer ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Fehler machst. Das hat in den letzten Spielen nachgelassen, das hat man nicht mehr so ganz extrem auf die Spitze getrieben, wie es ja teilweise schon in der Saison war. Aber wenn du dann solche Schlafmüdigkeiten hast, wieder von Heber vor dem 3-0, wo null Gefahr ist, du hast das Ding sauber geklärt, hast alle Zeit der Welt, einen Pass zu spielen und läufst so lange mit dem Ball am Fuß da, oder nicht laufen, sondern trabst da so ein bisschen in gefährlicher Zone umher, dass die dann eben mit Tempo kommen, dir das Ding dann gleich um die Ohren fliegt. Das wirkt dann eben arrogant, ja, oder eben wie diese Anfangsszene, wenn Reimann da auf den Ball tritt und noch ein Schrittchen vor und nur komm doch und dann spiele ich, nachdem ich so viel Zeit habe, drüber nachzudenken, was ich machen möchte, so einen unsauberen Pass, der dann gleich dem Gegner in den Füßen landet, wo der dann auch gefährlich über den Flügel kommen kann. Das wirkt dann so, ja, aber das ist eben der diktierte Fußball, der gespielt werden soll, von hinten raus, über mehrere Stationen und dann ist es leider eben das, was du als Diktat kriegst und was du umsetzen sollst, weil dir das dein Trainer sagt und entweder hast du dann die technische Klasse, das zu machen oder eben nicht oder der Druck des Gegners ist so groß, dass es nicht funktioniert und dann wird es eben immer sehr, sehr kritisch.
So, nächste Zuschrift von Mike. Wie so oft leider auswärts meist Kanonenfutter. Keine Körperlichkeit, kaum Kreativität, Hauptsache goldene Schuhe, Tattoos und Gel in den Haaren. Dafür Rückpassweltmeister. Jeder sucht die Schuld beim Mitspieler. Nur am Lamentieren, da sind wir erstligareif. Das Trainerteam hat sich abgenutzt und ergötzt sich an der Lobhudelei der Gegner. Die immer gleichen Phrasen nach Spielende und das Unterdrücken kritischer Pressenachfragen runden das Bild des Vereins für mich ab. Vielleicht ich erstmal dazu. Ich glaube, goldene Schuhe, Gel in den Haaren und Tattoos. Da kann man trotzdem gut Fußball spielen. Ne? Ist ja bisschen einfach, bisschen populistisch. Aber mit dem anderen hat er meiner Meinung nach auch durchaus Punkte. Ne?
Ja, natürlich. Also es ist, Ich sag's ja selber auch, insgesamt hat man ja das Gefühl, es wirkt jetzt grundsätzlich enttäuschend. Man hat doch schon total verdrängt, dass es da so ein 6-4 gegen Hertha gab oder dass man St. Pauli geschlagen hat oder in Kiel gewonnen hat. Diese letzten Wochen, die hinterlassen einfach nicht den Eindruck, dass diese Mannschaft wirklich, ja, ich sag mal, mit Herzblut wirklich dabei ist, ja. Und ja, ich finde auch, von der Bank kommt relativ wenig, wenn man Christian Tietz so beobachtet. Er wirkt ein bisschen angenockt, er wirkt sehr nachdenklich, ganz klar, er weiß dann auch, er muss sich wieder kritische Fragen anhören. Es mag ja sein, dass da ein guter Grundgedanke irgendwo ist, aber wenn man es nicht auf dem Platz sieht, dann ist ja die Frage, warum sieht man es jetzt nicht? Sind die Jungs nicht gut genug? Wollen sie das eigentlich gar nicht? Ist die Kommunikation irgendwo gestört? Es muss ja dann Gründe haben, ne? Wenn alle immer sagen, ja, sie wissen das, sie haben das erkannt und wir müssen. Und es ist, ja, man hört immer noch diese Sprüche vom SCM und der Ballbesitz, aber das haben wir ja längst aufgedeckt, wo dieser Ballbesitz stattfindet und dass das am Ende Augenwischerei ist und eben absolut keine Statistik ist, die irgendwelchen Wert hat.
Auch diesmal wieder mehr Ballbesitz.
Ja, ja, aber entscheidend ist doch, du hast doch gesehen, auch die ganze Lauferei. Also ich habe mir wirklich mal, wo wir mal kurz bei Statistik sind, ich habe nur mal so geguckt, da ne, gibt's ja für alles Mögliche dabei auch in der zweiten Liga, dass man mal so sieht. Ne? Also Lukas Schuler, bester Torschütze beim FCM, ist in der Rangliste 6 Tore, Rang 40. Ja, also der beste Stürmer hat 21 Tore geschossen. Ne? Oder wenn man zum Beispiel mal guckt, so bei Topspeed, also Geschwindigkeit, ja, da ist aufgeführt Herbert Bockhorn, 34,8 km/h. Der Bestwert ist bei 36,6. Also man sieht da schon, es fehlt so ein bisschen an Tempo, es fehlt an Durchsetzungsvermögen, ja, und so sind dann etliche Baustellen, ja. Daniel Heber, der liegt zum Beispiel bei den Zweikämpfen ja relativ weit vorn, aber weil er so oft in die verwickelt wird durch dieses gefährliche Spiel, was ganz oft passiert, haben wir auch gesagt, Reimann auf links zu Heber, der wird dann fast bis an die Außenlinie gedrängt, wird sofort angelaufen, muss da immer wieder in Zweikämpfe gehen, ja, das ist gezwungenermaßen, das ist jetzt nicht, dass man sagt, ey, super, Daniel Heber, so viel Zweikämpfe geführt, nein, das ist, weil er so oft in Not gebracht wird, diese Zweikämpfe führen zu müssen an der Stelle, ja, aber es sind eben insgesamt, kannst du eigentlich sagen, es gibt in allen Bereichen Sachen, wo man unbedingt besser werden muss. Das wird jetzt in dieser Saison nicht mehr passieren, aber aktuell jetzt vom Gefühl, und um da schon vorzugreifen, was wir noch vorhaben, aber aktuell sage ich auch, ich sehe auch im Sommer nicht, dass da eine Besserung irgendwie eintreten wird, weil die Konstellation ist für mich einfach da auch sehr, sehr kritisch. Ich glaube nicht, dass es sich irgendwie am Trainerteam was ändern wird. Ein Großteil der Spieler hat noch Verträge und das macht mir dann eigentlich schon fast wieder viel mehr Sorgen. Also ich glaube, wie gesagt, eventuell der FCM braucht nicht mal mehr einen Punkt selbst zu holen, um in der Klasse zu bleiben. Aber schon mit Blick Richtung Zukunft habe ich im Moment dann auch ein relativ schlechtes Gefühl.
So, diese Zukunft, die werden wir ausführlich noch in den nächsten Wochen besprechen, aber das wollen wir erst machen, wenn der Klassenerhalt auch wirklich fix ist. Also frühestens in der nächsten Woche geht's damit los. Lass uns nochmal gucken, was die Fans geschrieben haben. Der Ralle hat geschrieben: Ich sah ein Team, was kein Team ist, das den Abstiegskampf nicht annimmt, und das macht mir Sorgen. In der neuen Saison werden wir sicher viele andere Gesichter sehen, aber egal in welcher Liga wir dann spielen, für mich gehört alles auf den Prüfstand. Also ich glaube, wir können festhalten, nach der Saison, da muss alles erstmal hinterfragt werden.
Ja, theoretisch muss das, aber ich glaube, es wird
das
ja
passiert nicht.
Nein, glaube ich nicht, weil ich glaube, wir werden denselben Sportdirektor haben, wir werden denselben Trainer haben, der wird sein Team behalten und viele Spieler haben Verträge. Ich glaube nicht, dass sich groß jemand angeboten hat, rausgekauft zu werden, so überragend. Über die Gesamtstrecke gesehen war da niemand. Mag ja sein, dass der eine oder andere da irgendwo Interesse geweckt hat, aber so, dass er sich aufdrängen würde, glaube ich, war es auch nicht.
Aber warte, lass mich da nochmal kurz einen Haken reingehen. Der Norman schreibt nämlich: Die Mannschaft braucht dringend neue Impulse bzw. Spielideen und dafür ist der Trainerstab zuständig. Ja. Herr Tietz hat den Zenit bei uns überschritten. Nun sollte er weiterziehen und frischen Wind im Team zulassen. Und einige Spieler kann er gern auch gleich mitnehmen. Bei Herr Schuler bin ich mir sicher, dass er kein Magdeburger mehr ist. Weiß ich nicht. Tatsächlich, ich glaube, da ist auch noch viel mit dieser Aussage damals das Stadion suchen und so weiter, hängt ja viel noch mit zusammen.
Bei ihm bin ich mir auch gar nicht sicher, ob der nicht sogar noch einen Vertrag hat. Also es wird ja nicht so offen kommuniziert. Aber ja, also in Kaiserslautern definitiv, also man hatte den Eindruck, da waren einige wirklich als Stadiontouristen da und haben sich da auch, glaube ich, ein bisschen beeindrucken lassen, auch von der Kulisse. Also Das würde ich auch mal dem einen oder anderen dann unterstellen. Aber ich glaube, insgesamt ist es einfach das Problem, dass du einfach durch diese letzten Spiele auch viel von deinem Selbstvertrauen eingebüßt hast. Und dass es dann eben, ja, wenn du dann mit der ersten Aktion des Gegners das 0-1 kriegst, weil du wirklich dumm verteidigst, dann geht das sofort in den Kopf auch los und das macht dann auch die Beine schwer. Und das kommt dann noch sehr erschwerend, glaube ich, mit hinzu.
So, ganz kurz mal, Platz 11, 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, noch 2 Spiele, daheim gegen Greuther Fürth, Freitagabend und dann Sonntag in Düsseldorf. Und wir haben schon gesagt, nur nochmal, um das auch einzuschätzen, 5 Punkte Vorsprung bei 2 Spielen, die da unten spielen auch noch gegeneinander, nächste Woche Braunschweig gegen Wiesbaden. Das kann eigentlich nicht mehr schief gehen, weil die anderen schlechter sind.
Ja, herzlichen Dank. Muss man dann wirklich was sagen. Also hätte ich niemals gedacht, dass es wirklich zu dieser Situation noch kommt im Verlaufe der Saison. Ja, jetzt kann natürlich man sich hinstellen und sagen, ja, andere wären doch froh, wenn sie auf diesem Tabellenplatz stehen würden und alles super und das zweite Jahr ist immer das Schwerste und was auch immer. Aber ich bin da nicht dabei, weil ich sag's gern immer wieder, diese Rückrunde der letzten Saison hat ja gezeigt, was die Mannschaft theoretisch leisten kann. Dann hast du einen guten Start gehabt, hast dann Neuverpflichtungen gehabt, von denen du dachtest, die helfen dir weiter. Ügoni sah ja auch zunächst danach aus. Und nach diesem guten Start dann wirklich in der Saison so in Schwierigkeiten zu kommen, das ist für mich nach wie vor unverständlich. Also da muss ja erstmal irgendwas nicht funktioniert haben und dann muss es möglicherweise so geknirscht haben, dass es auch miteinander oder zwischen Trainer und Team in einigen Bereichen nicht mehr so richtig gepasst hat. Sonst ist das für mich nicht zu erklären. So. Also natürlich ist es so, dass die Idee, die der FCM umsetzen möchte, auch ausgelesen ist von vielen. Jetzt hat man da so ein bisschen noch nachjustiert jetzt mit der einen oder anderen Sache, wo man sagt, okay, jetzt machen nicht mehr ganz so oft diese Querpässe da hinten, dosieren das ein bisschen, spielen nochmal so ein bisschen die längeren Bälle. Aber im Prinzip wissen ja die Mannschaften, was der FCM vorhat. Und ich glaube schon, das ist ausgelesen. Ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass das sozusagen der Anfang vom Ende von etwas sein könnte und so fühlt es sich immer mehr an für mich.
Der Martin schreibt, mein vorläufiges Fazit zu dieser Saison. Anspruch, in Klammern sorgenfreie Saison und Wirklichkeit, 2 Spieltage vor Saisonende Relegation noch möglich, klaffen erschreckende Realitätslücken bei Ottmar Schork, Christian Tietz, Vereinsführung und Mannschaft. Das System Tietz ist von den anderen Mannschaften erkannt und jede Zweitligamannschaft, die sich ihrer fußballerischen Grundtugenden sicher ist, kann den FCM ausnocken.
Genau das habe ich ja gerade gesagt. Also deshalb wäre ich jetzt auch sozusagen dafür, dass man einfach sagt, okay, wir haben das jetzt 2 Jahre probiert, es ist jetzt gerade so gut gegangen, aber vielleicht sollten wir auch mal gucken, dass diese zweite Liga eben mehr verlangt, als da den Ball ein bisschen hin und her zu schnicken und dabei gut auszusehen. Ne? Also ich glaube, es braucht grundsätzlich in dieser Mannschaft mehr Körperlichkeit, mehr läuferische Klasse. Es ist immer hinten raus das Gefühl, da irgendwie ab der 70. geht's bergab. Und man muss einfach auch wieder Leute haben, wo du sagst, okay, da spiel doch mal die Flanken, da sind welche, die gehen da hin, die können mal einen Ball festmachen oder die können ihn auch mal mit dem Kopf direkt ins Tor befördern. Das sind alles so die Grundtugend, die ich erstmal auch in dieser zweiten Liga wirklich sehe, dass das gefordert ist, wenn du auf Dauer da erfolgreich sein willst. Und da gibt's einfach schon erstmal ganz großen Nachholbedarf, meiner Meinung nach.
So, und heute hier kleiner Vorlesewettbewerb für mich. Ich glaube, wir müssen mal einführen, dass die Leute uns Sprachnachrichten schicken müssen, oder? Der Frank hat aber was ganz Spannendes geschrieben, was ich dann auch gerne hier nochmal zum Besten gebe, zumindest in Auszügen. Nämlich geht es bei ihm um die Trainerfrage. Und er schreibt, es ist ja schon seit einiger Zeit en vogue, eine Veränderung auf der Trainerposition zu fordern, um es einmal höflich zu formulieren. Hauptargument dabei, dass das System Tietz durchschaut sei und er wegen ausgeprägter Sturheit nichts anderes spielen lassen würde. Für mich greift es aber völlig zu kurz. Das System Guardiola ist auch seit Urzeiten entschlüsselt und er ist dennoch erfolgreich. Andere Systeme wie Klopp, Streich und so weiter ähnlich. Für mich stellt sich hier vielmehr ein Kontext zur Qualität des Spielermaterials, verbunden mit einer Analyse, warum wir so viele Punkte haben liegen lassen. Ich denke, es ist unbestritten, dass der Klub viele Punkte durch individuelle Aussetzer in der Abwehr verloren hat. Können wir zustimmen, glaube ich, ne?
Ja.
Teilweise waren es regelrecht geschenkte Tore. Für mich stellt sich vor allem die Frage, warum individuelle Spieler in dieser Saison so oft so individuelle Aussätze hatten. Ist es ein Mangel an Konzentration, das Nervenkostüm, zu wenig Kommunikation untereinander, fehlende Abstimmung? Ich denke, wir hätten es uns in so vielen Spielen einfacher machen können und stünden womöglich auch oder wegen des Systems Tietz viel weiter oben. Meines Erachtens muss insbesondere der Kader in Vorbereitung auf die neue Saison unter die Lupe genommen und vielleicht auch eher qualitativ anstatt quantitativ verstärkt werden. So die erhofften Spieler denn auch zum Club kommen wollen. Es geht noch weiter, Guido. Ich bin ausdrücklich dafür, dass Tietz bleibt und würde einen Abgang sehr bedauern. Er ist der erste Magdeburger Trainer, der die zweite Liga gehalten hat. Und das voraussichtlich gleich zweimal hintereinander. Damit steht er für mich mindestens auf einer Stufe mit Jens Hertel. Dazu empfinde ich seinen Fußball als sehr ästhetisch im Gegensatz zu anderen Spielstilen. Wenn ich zum Beispiel an die erste Hälfte im Februar gegen Schalke 04 denke, das war großartiger und schöner Fußball. Man schaue sich als Kontrast beispielsweise nur einmal das Gebolze im Ostseestadion an. Da bekommt man fast Mitleid. Wahrscheinlich ist Tietz Nachteil einfach, dass er nicht sächsisch genug spricht.
Nun ja.
Bisschen Ironie noch am Ende, aber auch viel Zustimmung für diesen Kommentar in der Facebook-Gruppe.
Ja, aber es ist ja auch so, das ist ja auch ein bisschen Äpfel mit Birnen. Ne? Also Pep Guardiola, der war bisher wirklich nur bei großen Clubs, die unendlich viel Geld hatten. Ich hatte mir wirklich die Mühe gemacht, beim Spiel gegen Real Madrid, die Startelf, die da auf dem Platz war für Pep Guardiola, die sind alle eingekauft worden für einen Gesamtwert von rund 850 Millionen Euro.
Ja, aber hätte er auch Christian Streich genannt als Beispiel. Ne? Also ich glaube, es geht ihm einfach darum, dass Christian Tietz nicht, also schon der richtige Trainer ist, aber nicht das richtige Spielermaterial hat. Ja. Aber dann kann man ja auch sagen, das wird er beim FCM dann vielleicht auch nie bekommen.
Ja, aber beim SC Freiburg ist es ja auch so, die haben ja auch immer wieder es geschafft, Leute aus dem Nachwuchs hochzuziehen. Das passiert ja beim FCM auch nicht. Ne? Also da ist ja, soll ja auch diese Philosophie, soll natürlich so sein, ja, du spielst so ein System vielleicht von unten, so wie Ajax das mal irgendwann mal eingeführt hat, alle spielen dasselbe System. Das funktioniert ja beim FCM leider auch nicht. Also wenn du jetzt guckst, wer von den A-Junioren hat es denn irgendwann mal irgendwohin geschafft. Genauso jetzt mit der zweiten Mannschaft. Das verpufft total. Also das hat null Effekt auf den Verein. Das ist einfach, dass ich ein paar Jungs bei Laune halten kann und die Local Player so ein bisschen irgendwo spielen lasse, die ich brauche in meinem Kader, damit die nicht so ganz sinnlos irgendwo rumstehen oder rumsitzen. Also da kommt ja erstmal nichts nach. Also bleibt dir ja nur die Option, hol von außen welche ran. Und das ist ja, guck dir die Konkurrenz an oder was die an Geld haben oder welche attraktiven Standorte es da gibt für Fußballer. Also es ist ja extrem schwierig, dann irgendwie jemanden vom FCM zu überzeugen. Es wird niemand sagen, oh ja, ich finde das aber toll, wie der Christian Tietz das hier spielen lässt, dann kommt der hierher. Nein, das wird nicht funktionieren. Und wenn ich jetzt schon wieder lese, der jetzt gerade spekuliert wird, bei Eintracht Frankfurt gelandet ist jemand von Rot-Weiß Essen. So, das ist ja das, was wir immer wieder haben. Oh, ich kannte da mal irgendjemanden, vielleicht hat er ja Lust, hier wieder zu spielen. Und solange wir nicht an dem Punkt sind, dass wir sagen können, wir können Leute ohne Vergangenheit irgendwo bei einem Trainer oder so verpflichten, die gut sind, dann wird es immer schwierig sein. Und wenn du dann so einen anspruchsvollen Fußball spielen willst, wie eben dieser Fußball unter Christian Tietz strikt ist, der eben wirklich darauf ausgerichtet ist, dass du extrem ballsicher bist, ne? Und stressresistent, wenn du das immer auf die Spitze treiben willst, dass du dich anlaufen lassen willst und dann nach vorne zu spielen. Und diese Kombination, was du für eine Spielerqualität bräuchtest, um diesen Stil wirklich richtig auf Dauer erfolgreich zu spielen und dem, was du anzubieten hast, also das ist fast unmöglich in meinen Augen. Natürlich, das Naheliegendste ist zu sagen, einen kleineren Kader und dafür holst du dir, sag mal, 2, 3 richtige Knaller, ich sag mal übertrieben, also es werden jetzt keine sonstige Spieler sein, keine großartigen Nationalspieler, aber dass du 3 Spieler hast, die wirklich ein bisschen überm Standard sind, die du dann auch ein bisschen besser bezahlst, aber die sozusagen das Gerüst bilden und da drumherum kannst du dann versuchen, mit Spielern eben aus der dritten Liga oder Regionalliga, wie wir das immer gemacht haben, in der Hoffnung, da platzt irgendwo der Knoten, da was voranzutreiben. Aber nur zu sagen, ja, wir holen da jetzt die jungen Spieler von irgendwo oder aber, sag mal, Plan B, wie wir es mit Piccini oder Castaños so hatten, Leute, die eine Erfahrung haben, die aber eine Verletzungshistorie haben, wo du sagst, ja, das ist schon ein ganz schönes Risiko. Ja, also diesen Spagat da immer hinzukriegen, das ist extrem schwierig. Und ich glaube, es wäre leichter, auf lange Sicht einfach über so einen kompakteren, körperlichen, läuferisch starken Stil zu kommen, weil ich glaube, da kriegst du eher Spieler, die in der Art Fußball spielen können. Und wenn du dann so ein paar Feingeister damit einbauen kannst, ja, das ist Bonus.
Jetzt sind wir schon sehr in die Analyse reingegangen, aber das werden wir nochmal nochmal vertiefen in den nächsten Wochen. Ich glaube, für heute haben wir alles besprochen. Wir haben hingewiesen auf die ganzen MDR-Produkte, die es noch gibt in dieser Woche am 8. Mai.
Ja.
Guido, vielen lieben Dank. Hast du dich beruhigt jetzt? Hat das geholfen jetzt?
Ja, mich hat beruhigt, dass Wiesbaden verloren hat.
Sehr schön. Dann Guido, vielen Dank für deine Expertise. Wir hören uns hier nächste Woche, ich denke am Montag, direkt wieder. Und vielleicht machen wir dann schon die Folge zur Kaderplanung in der Woche auch. Schauen wir mal, ob das klappt mit dem Klassenerhalt. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, kommt unbedingt in unsere Facebook-Gruppe. Die heißt wie dieser Podcast, Neues vom Krügeplatz. Abonniert uns bei Spotify, iTunes und Po. Lasst uns unbedingt auch 5 Sterne da. Da freuen wir uns sehr. Und ihr hört uns natürlich auch in der ARD-Audiothek. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Neues vom Krügelplatz. Alles rund um den FCM. Als Podcast und jederzeit in der kostenlosen ARD-Audiothek-App.